Für mich ist heute mal ganz neu, dass ich die Möglichkeit habe, nicht durch die Blume zu euch zu sprechen, sondern durch Apfel und Banane. Öfter mal was Neues. Freude an Gott, wie sie uns verloren geht und wir sie wiederfinden. Darum soll es heute gehen. Wir haben den letzten Sonntag im Monat. Es geht wieder um unser Jahresthema Freude an Gott. Wir sind in der Zwischenzeit in der 13. Predigt angekommen zu diesem Thema. Und bis zum Ende des Jahres haben wir noch ein bisschen was vor uns. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, bei Gott wohnt die Freude und von ihm kommt sie herab und ergreift Geist, Seele und Leib. Und wo diese Freude einen Menschen gefasst hat, dort greift sie um sich, dort reißt sie mit, dort sprengt sie verschlossene Türen. Lasst uns zum Anfang noch zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns den Sonntag geschenkt hast. Einen Tag, wo wir auf dich schauen, einen Tag, wo wir uns auf dich ausrichten wollen und jetzt auch durch dein Wort. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du uns zeigst, was du jedem Einzelnen von uns persönlich heute zu sagen hast und dass du es schenkst, dass wir verändert nach Hause gehen, mit einer größeren Freude und Liebe zu dir. Amen. Heute möchte ich mit euch ein paar Verse anschauen aus dem ersten Johannesbrief. Johannes ist ein Apostel, ein Botschafter von Jesus Christus aus dem ersten Jahrhundert. Und er betont in seinem Evangelium und in seinen Briefen immer wieder die Freude. Das ist so etwas, was sich bei ihm irgendwie durchzieht. Und auch wenn er das nicht immer explizit sagt, so wird beim Lesen seiner Briefe doch deutlich, dass die Freude, von dem er spricht, immer auf Gott ausgerichtet ist. Johannes beginnt seinen ersten Brief mit einer klaren Aussage, warum er diesen Brief schreibt. Im vierten Vers schreibt er, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. In anderen Übersetzungen heißt es, und dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen wird. Vollkommene Freude, das ist der Grund, warum Johannes sich hinsetzt und diesen Brief schreibt. Das ist das Vorzeichen, unter dem sein ganzer Brief und auch der Predigttext heute steht. Im Johannesevangelium überliefert Johannes uns die Abschiedsrede von Jesus, bevor Jesus dann am Kreuz grausam stirbt. Es ist nur noch einen kurzen Moment, dann wird er gehaftet, verhaftet und gefoltert. Und in dieser ganzen Rede in Johannes 14 bis 16 sehen wir, dass diese Rede auch unter dem Vorzeichen der Freude steht. Da sagt Jesus, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Und selbst das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, die auch von Johannes geschrieben wurde, da heißt es, und für den einen oder anderen mag es vielleicht wundern, aber es steht auch unter dem Vorzeichen der Freude. Da heißt es schon in Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt wird, wird sich bald erfüllen. Johannes hat die Offenbarung nicht geschrieben, um Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern damit Menschen selbst in den schlimmsten Zeiten ihre Hoffnung auf Gott setzen und ihr Glück in Gott finden, wenn die Welt selbst ihnen nichts mehr zu bieten hat. Unter diesem Vorzeichen der Freude steht diese Predigt, auch wenn der Anfang jetzt erst einmal ernst wird. Aber behaltet das im Hinterkopf. Dieser Freudenbotschafter Johannes schreibt über die Freude. Er schreibt das, was ich euch jetzt vorlese, damit eure Freude vollkommen ist. Das ist sein Grund, warum er den Brief schreibt. Wir fangen an mit Freude an Gott, wie sie uns verloren geht. Und dann lesen wir im ersten Johannesbrief in Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer bestehen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Gründe, wenn wir die Freude an Gott nicht erleben, wenn wir sie nicht empfinden. Wenn unsere Sehnsucht nach Gott so klein ist, wenn wir in ihm so wenig Begehrenswertes und Schönes legen, dann liegt das in der Regel daran, dass uns andere Dinge wichtiger sind, dass wir Dinge in unserem Leben mehr lieben als Gott. Wir würden es vielleicht nicht immer so selbst formulieren. Wir würden es auch nicht immer so empfinden. Aber es ist auch die Erfahrung meines Lebens. Umso mehr ich die Dinge in dieser Welt liebe, umso weniger Platz hat mein Herz für die Liebe Gottes. Und Johannes vergleicht unser Herz, also das, was wir denken, das, was wir planen, das, was wir wünschen, was wir empfinden, wie mit einem Gefäß. Dieses Herzgefäß hat ein bestimmtes Volumen, eine bestimmte Größe. Und umso mehr wir dieses Herz mit Dingen in dieser Welt füllen, die wir lieben, die wir begehren, die wir uns wünschen, umso mehr ist dieses Herzgefäß voll und hat keinen Platz mehr für die Liebe Gottes. Johannes sagt uns, wenn wir die Welt und die Dinge in dieser Welt lieben, dann ist unser Herz voll. Das ist eine krasse Aussage. Entweder die Welt oder Gott. So oft habe ich in meinem Leben bewusst oder unbewusst geglaubt oder bin davon ausgegangen, ich kann beides haben. Ich kann Dinge in dieser Welt lieben, die mir so viel bedeuten, und ich kann gleichzeitig Gott lieben und mich an Gott freuen. Aber Johannes sagt, beides zusammen geht nicht. Mit Welt, wie Johannes hiervon spricht, ist nicht automatisch alles gemeint, was wir in dieser Welt sehen oder hören, was wir erreichen oder besitzen können. Es ist nicht automatisch böse. Dinge oder Tätigkeiten sind nicht automatisch böse, abgesehen davon, wenn die Bibel etwas als Sünde definiert, als böse definiert oder es anderen Menschen schadet, dann ist es natürlich böse. Aber darum soll es mir heute gar nicht gehen, sondern um Dinge, die wir lieben, um Dinge, die uns im Leben so wichtig sind. Ein kleines Beispiel, dass ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Ich kann gutes Essen genießen, ja, und dafür Gott loben, für das, was er mir geschenkt hat, für das, was er geschaffen hat. Oder ich kann mich der Völlerei hingeben. Das eine ist gut und richtet mich auf zu Gott. Das andere ist schlecht und richtet mich nur auf mich selbst aus. Auf meine Wünsche, auf das, was ich will. Das eine richtet mich auf Gott aus und das andere schadet mir und nimmt mir am Ende die Freude an Gott. Und Johannes spricht in seinem Brief, in diesem kurzen Abschnitt, von drei verschiedenen Punkten. Der Begierde des Fleisches, der Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Zusammengefasst kann man sagen, dass es auf der einen Seite zwei Begierden gibt, die in uns ein unheiliges Verlangen geben an Dingen oder Empfindungen oder was auch immer, was wir nicht haben. Und das andere spricht Johannes davon von einem unheiligen Stolz oder einem Hochmut auf das, was wir haben oder denken zu haben. Wenn wir unsere Befriedigung und unseren Frieden, unser Glück, unsere Freude, unser Ansehen und unseren Wert in diesen Dingen in der Welt suchen, dann hat die Liebe Gottes keinen Platz mehr in unserem Leben. Vielleicht ist es bei dir die Musik, die du liebst, aber deren Texte den Namen Gottes oder das Wesen Gottes in den Schmutz ziehen. Vielleicht sind es Bücher oder Filme, in denen eine unrealistische Liebe dargestellt wird, um die Leere in deinem Herzen zu füllen. Vielleicht ist es der Wunsch nach Anerkennung, nach Gesehenwerden oder auch nach Mitleid, in dem du immer wieder deine Leidensgeschichte erzählst. Vielleicht ist es das sinnlose Zeittotschlagen aus Faulheit. Vielleicht ist es aber auch das ständige Beschäftigtseinmüssen, was sollen sonst die anderen von mir denken. Vielleicht ist es schlecht, über andere reden, um das Gefühl zu haben, dass man selbst besser dasteht. Vielleicht sind es Hobbys, was auch immer es ist, was wir lieben, was unser Leben ausmacht, worüber wir uns vielleicht sogar definieren, sind Dinge, die die Liebe Gottes aus unserem Herzen verbannen. Vielleicht sind es auch die vielen Kanäle oder Accounts, denen du auf Instagram, Facebook, Telegram, wo auch immer folgst und die dich am Ende von Gott wegziehen, weil deine Ausrichtung nur auf das ist, was es in dieser Welt gibt. Vielleicht tut es dir nicht gut, Accounts mit wunderschönen großen Häusern anzuschauen, wenn du gerade auf der Suche nach einem Eigenheim bist. Vielleicht tut es dir nicht gut, dir glückliche Familien anzugucken im Internet, wenn du einen unerfüllten Kinderwunsch hast. Vielleicht tut es dir nicht gut, über Hochzeiten zu recherchieren, wenn du frisch getrennt bist oder auf der Suche nach einem Partner bist. Vielleicht ist es auch die Beschäftigung mit irgendwelchen Theorien, sei es theologisch oder politisch oder was auch immer, die dich am Ende nur auf Theorien ausrichten, aber nicht auf den lebendigen Gott. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann kann ich eine interessante Feststellung berichten. In den Zeiten, wo ich mich Gott besonders nah gefühlt habe, spielten Dinge in dieser Welt, das, was ich konsumiert habe, eine untergeordnete Rolle. Aber in den Zeiten in meinem Leben, wo ich mich Gott fern gefühlt habe, war ich ganz stark ausgerichtet auf manche Musik, auf manche anderen Dinge in dieser Welt. Und ich habe gemerkt, ich habe sie mehr geliebt als Gott. Da, wo uns Dinge in dieser Welt oder unser Ansehen wichtiger ist, erfahren wir die Liebe Gottes weniger. Und ich habe gemerkt, dass es am Ende an mir liegt. Gottes Liebe ist immer gleich. Gottes Liebe steht felsenfest. Aber was sich ändert, ist meine Fähigkeit, Gottes Liebe zu empfinden. Und diese Liebe zu weltlichen Dingen ist meiner Meinung nach heute größer als jemals zuvor. Heute wird so viel in Marketing gesteckt, um in dir ein Bedürfnis zu wecken, das du eigentlich gar nicht hast. Wenn du auf Social Media unterwegs bist, zeigen dir die Algorithmen immer mehr Content mit dem Ziel, dass du möglichst lange auf ihren Plattformen bleibst. In Einkaufsläden werden Strategien perfektioniert, dass du möglichst mehr kaufst, als du eigentlich willst. Wer war schon mal bei IKEA und hat nur das gekauft, was er vorher wirklich wollte? Unsere Welt ist davor ausgerichtet, und in uns Bedürfnisse zu schaffen, die wir eigentlich gar nicht haben. Und dann hungern wir Menschen danach, die Leere in unserem Herzen zu füllen. Aber all das, was uns in dieser Welt begegnet, all das, was wir auf Social Media finden, all das, was wir uns kaufen und konsumieren können, all das, was unsere Gesellschaft zu bieten hat, wird niemals wirklich die Leere in unserem Herzen füllen. Die Leere in unserem Herzen kann nur von Gott gefüllt werden. Sie wollen uns nur das Gefühl vorgaukeln, dass wir dann zufrieden sind, wenn wir das kaufen oder das konsumieren. Aber am Ende können sie uns nicht die Freude geben, die Gott uns gibt. Und jetzt haben wir noch gar nicht von wirklich direkter Sünde gesprochen. Sünde torpediert die Liebe Gottes, die wir empfinden, noch viel mehr als Dinge, die wir in dieser Welt lieben. Ich will dich ermutigen, heute einmal in deinem Leben auszumisten. Wenn du nach Hause gehst, denk einmal darüber nach, was sind die Dinge in deinem Leben, die du liebst? Was sind die Dinge, mit denen du dich viel beschäftigst, die aber am Ende keinen Nutzen haben? Vielleicht bedeutet es, auf Social Media manchen Accounts auszumisten, die dir nicht gut tun, oder eine Auszeit zu nehmen. Oder die Apps auf dem Handy durchzugehen, die es wert sind, gelöscht zu werden. Vielleicht bedeutet es, Musik oder Filme auszumisten, die nicht gut sind. Vielleicht bedeutet es, deinen Wert, den du im Leben hast, wieder neu auf Christus auszurichten und nicht auf dem, was du in dieser Welt hast. Oder nach der Suche nach Anerkennung nicht in dieser Welt zu suchen, sondern Gott mehr kennenzulernen. Vielleicht bedeutet es aber auch, von liebgewordenen Sorgen Abstand zu nehmen, sie loszulassen und frei in die Zukunft zu blicken. Liebe nicht die Welt, das ist das, was Johannes uns hier sagt. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben. Freude an Gott und wie wir sie wiederfinden. In diesem Text wird die Spannung zwischen der Liebe zur Welt und dem, was die Welt uns bieten kann, und der Liebe zu Gott bzw. von Gott deutlich. Wenn wir die Welt und die Dinge in der Welt lieben, dann ist die Liebe Gottes nicht in uns. In den letzten Monaten bin ich immer wieder an den Punkt gekommen, wo Gott mich auf Dinge hingewiesen hat, wo ich gemerkt habe, da sind Dinge, die ich liebe. Manche Dinge sind total einfach aus dem Leben rauszunehmen. Manche Dinge, da tue ich mir schwer mit. Und wenn man es dann geschafft hat, Wochen später kommen sie durch die Hintertür irgendwie wieder. Man hat den Eindruck, man steht wieder am Anfang. Und bei manchen tut man sich so schwer, weil man sie eigentlich nicht loslassen will. Und wenn ich ehrlich bin, dann merke ich das selbst, dass es Dinge gibt, die ich eigentlich nicht loslassen will. Aber dann erinnere ich mich an das, was Johannes sagt. Entweder oder. Du kannst nicht beides lieben. Du musst dich entscheiden. Es ist entscheidend für unseren Glauben, für unser Vertrauen in Gott, für unsere Ethik und ganz besonders auch für die Liebe zu Gott und die Freude an Gott. Aber wisst ihr, Gott lässt uns in dieser Sache nicht im Stich und das finde ich so ermutigend an dieser Stelle. Und auch das dürfte ich immer wieder erfahren. Egal, ob du seit deiner Kindheit schon Christ bist oder bisher noch nie etwas groß davon gehört hast. Egal, ob du die Liebe Gottes in deinem Leben schon erfährst oder noch nicht. Egal, ob du Gott liebst oder den Dingen in dieser Welt nachhängst, Gott liebt dich. Wir können die Liebe Gottes in einer Tiefe kennenlernen, die alles übersteigt, was es auf dieser Erde gibt und was die Gesellschaft uns zu bieten hat. Eine Liebe, die alles in den Schatten stellt, was wir sonst kennen. Eine Liebe so groß und tief, dass sie die Leere in deinem Herzen nicht nur füllen kann, sondern überfließen lässt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt diese Welt nicht in einer selbstsüchtigen Art und Weise, sondern so sehr, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um zu sterben. Um alle Menschen, die an ihn glauben, zu retten, um Frieden mit Gott zu bringen und den Menschen ewiges Leben, ewige Liebe zu ermöglichen. Um die Menschen zu wahrer Freude zu führen. Und am deutlichsten zeigt er das, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts auf dieser Welt, nichts in der himmlischen Welt, nichts in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft kann ein Kind Gottes von der Liebe Gottes trennen. Es gibt so viel, was uns in dieser Welt von der Liebe von anderen Menschen trennen kann. Manchmal sind es nur einzelne Worte und Beziehungen entzweien, aber nicht so bei Gott. Seine Liebe bleibt felsenfest bestehend, selbst dann, wenn Himmel und Erde vergehen. Diese Liebe Gottes führt uns zu unserer Liebe zu Gott. Und ich will euch eine Geschichte vorlesen, die ich in diesem Buch Die Macht des Gebets gelesen habe. Wurde von Reuben Torrey geschrieben und ich finde, es passt so gut an dieser Stelle. Eines Tages kam ein kleines Mädchen in London zu dem Prediger Mark Guy Purse, schaute ihn an und sagte, Herr Purse, ich habe Jesus nicht lieb. Ich wünschte, ich würde Jesus lieben, aber ich liebe ihn nicht. Würden Sie mir bitte sagen, wie man Jesus liebt? Der große Prediger schaute in die Augen des Mädchens und sagte, kleines Mädchen, wenn du heute nach Hause gehst, dann sage dir immer wieder, Jesus liebt mich, Jesus liebt mich, Jesus liebt mich. Und wenn du dann am nächsten Sonntag wiederkommst, dann glaube ich, dass du sagen kannst, ich liebe Jesus. Am folgenden Sonntag kam das kleine Mädchen mit fröhlichen Augen und strahlendem Gesicht zu ihm und sagte, Herr Purse, ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Als ich am letzten Sonntag nach Hause ging, sagte ich mir immer wieder vor, Jesus liebt mich. Jesus liebt mich, Jesus liebt mich. Und ich dachte über seine Liebe nach und fing an, darüber nachzudenken, wie er am Kreuz für mich starb. Mein Herz wurde warm und ich wurde voll von Liebe zu Jesus. Das ist die einzige Methode, wie jemals ein Mensch lernt, den Herrn Jesus zu lieben, dem er zuerst glaubt, was uns die Bibel über seine Liebe zu uns lehrt. Ich finde diese Geschichte so schön und einfach. Dieses kleine Mädchen hat alles verstanden. Sie hat verstanden und erkannt, dass wir Gott nur dann lieben können, wenn wir erfahren, wie groß seine Liebe zu uns ist. Und das wirkt sich zu unserer Liebe zu allem in dieser Welt aus. Solange wir die Liebe Gottes nicht erfahren, können wir keine echte Freude an Gott finden und werden weiter danach trachten, Dinge in dieser Welt zu lieben. Aber dieses Mädchen hat alles verstanden und ist verändert nach Hause gegangen. Und das darfst du heute auch. Weißt du, ich kann durch einen Unfall, durch Krankheit, durch Verlust oder durch andere Menschen alles verlieren, was mir in diesem Leben wert und teuer ist. Aber Gott ist unvergänglich. Wenn ich sterbe, habe ich ewiges Leben bei Gott. Wenn mich alle Menschen in meiner Umgebung verlassen, habe ich einen Gott, der mich unbeschreiblich liebt. Wenn meine Gesundheit zerstört ist, habe ich Gott, der mich trägt. Wenn alles, was mir in dieser Welt noch Wert gibt, schwindet, habe ich meinen Wert in Jesus. Wenn Menschen mich hassen und anklagen, bin ich durch Gottes Gnade gerechtfertigt. Jesus ist der Fels, der niemals zerbricht. Freude an Gott, jetzt darf dein Leben der Freude an Gott dienen. Wenn wir uns auf diesen Weg begehen, dann wird unser Herz frei für die Liebe Gottes und wir erleben Gottes Liebe in einer Art und Weise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Jetzt könnte man Johannes natürlich auch so verstehen, dass es am besten ist, wenn wir uns möglichst überhaupt nicht mehr an irgendwas in dieser Welt freuen und griesgrämig durch die Gegend laufen. Aber die wahre Freude hat ihren Grund nicht in den Dingen und ist rein auf die Dinge, die wir haben oder uns wünschen, ausgerichtet, sondern hat ihren tiefsten Grund in Gott. In Kolosser 3, Vers 17 heißt es, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Das ist der Game Changer in unserem Leben. Das, was alles verändert. Wenn wir das auf Gott ausrichten, was uns in dieser Welt begegnet. Mose schreibt beispielsweise in 5. Mose 8, Vers 10, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Als Annika und ich frisch verheiratet waren, dann haben wir uns das zu Herzen genommen und nach dem Essen Gott dafür gedankt, was uns alles Gutes getan hat. Seit wir Kinder haben, und das ist ein ganz mysteriöses Prinzip, haben wir irgendwie kein definiertes Ende mehr des Abends. Ich merke, manche wissen, wovon ich spreche. Aber in dieser Zeit haben wir das gelebt und es war eine tolle Sache, nach dem Essen Gott nochmal zu danken für das Gute, das er dir in deinem Leben gibt. Wenn wir im Urlaub sind und am Meer stehen und die schiere Unendlichkeit des Meeres sehen, wir darüber nachdenken, dass das nur ein kleiner Einblick ist für das, wie unendlich groß Gott ist, dann kann uns das auf Gott ausrichten. Wenn wir in den Alpen stehen und gewaltige Bergmassive sehen, können wir ein Gespür dafür kriegen, wie groß und mächtig Gott ist. Und wenn wir vielleicht nach einer langen Wanderung an einem kleinen Bach sind und dem Säuseln des Baches zuhören, kriegen wir ein Gespür dafür, was es heißt, in der Nähe Gottes Ruhe und Frieden zu finden. Und dann muss ich an die Psalmen denken, an Asaf, einen Schreiber der Psalmen. Der schreibt in Psalm 73 einen ganz für mich persönlich sehr faszinierenden Psalm. Er schreibt sehr ehrlich, wie er das Glück von gottlosen Menschen sieht. Wie er sieht, wie Menschen völlig gottlos halten, teilweise zum Schaden von anderen Menschen ihr Glück suchen und auch noch finden. Und er, voll Not, voll Sorgen geplagt. Und dann steht er eines Tages im Heiligtum, im Tempel mitten in Jerusalem. Und dann kommt ihm eine Erkenntnis. Und dann schreibt er ganz am Ende dieses Psalmes, er bekennt, wen habe ich im Himmel außer dir? Wen haben wir im Himmel außer Gott? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Luther übersetzt den letzten Vers mit: Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, meinen Herrn. Wir stehen in einem Kampf, denn die Dinge in dieser Welt buhlen um unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung, um unsere Liebe. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Das gibt Sicherheit im Leben, das gibt Freude im Leben und das macht uns frei. Mir ging gestern immer wieder ein Lied durch den Kopf. Wie so ein Ohrwurm, wie man das manchmal hat. Die Melodie wurde ursprünglich von Eminem und Rihanna geschrieben. In dem originalen Refrain heißt es: Willst du nur dastehen und zusehen, wie ich verbrenne? Das ist in Ordnung, denn ich mag es, wie es weh tut. Willst du nur dastehen und mich weinen hören? Das ist in Ordnung, denn ich liebe die Art, wie du lügst. Der Song zählt tatsächlich zu den erfolgreichsten Songs dieser beiden Künstler. Ein Lied, das von einer extremen Hassliebe geprägt ist. Ich habe dieses Lied aber nicht von denen gehört, sondern von einer christlichen Band, die in einer oftmals sehr, sehr genialen Art und Weise weltliche Lieder nimmt, bekannte Lieder nimmt und mit christlichen Texten neu performt. Und sie singen, und das hat mich sehr bewegt: Ich verstehe nicht, warum sie dir Myrrhe brachten, aber das ist in Ordnung, denn ich mag den Tag deiner Geburt. Ich verstehe nicht, warum du mich heilst, Christus, aber das ist in Ordnung, denn ich lebte an dem Tag, an dem du starbst. Ich lebte an dem Tag, an dem du starbst. Ich verstehe so oft nicht, warum mir Dinge in dieser Welt so wichtig sind. Wo ich doch weiß, dass Gott mir so viel mehr Glück und Freude zu bieten hat. Ich verstehe so vieles in der Bibel nicht. Ich verstehe so vieles in meinem Leben nicht. Aber es ist egal, denn ich lebe an dem Tag, an dem du starbst. Meine Hoffnung liegt auf Gott. Und da ist unsere größte Freude. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott sagt zu seinem Volk: Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir Treue gehalten. Jesus sagt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden, und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist unser Jesus. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einen und einzigartigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Wenn diese Liebe Gottes so groß ist, dass Jesus Christus bereit war, für uns, für dich, für mich zu sterben, dann stellt sie alles in den Schatten, was diese Welt uns zu bieten hat. Wenn wir in Gott ein so festes Fundament haben, was sollte uns dann in dieser Welt wirklich Sicherheit geben? Wenn Gott der Inbegriff allen Glücks ist, selbst in Verlust und schlimmen Zeiten, warum suchen wir dann unser Glück in vergänglichen Dingen? Lass dich von diesem kleinen Mädchen inspirieren, wenn du heute nach Hause gehst. Sie hat Glück gefunden, indem sie verstanden hat, wie sehr Jesus sie liebt. Und geh mit den Worten nach Hause: Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Jesus liebt mich. Ich will für dich beten und anschließend wollen wir gemeinsam Lieder als Antwort singen und lasst uns doch zum Gebet aufstehen. Wenn ihr möchtet, bleibt gerne auch danach noch stehen zu den Liedern. Liebster Jesus, du hast eine Größe und Schönheit und in dir ist alles Glück verborgen. Du bist so viel größer und herrlicher und schöner und wertvoller und kostbar als alles, was es in dieser Welt gibt. Aber doch merke ich, dass mein Herz so oft an Dingen in dieser Welt herrscht. Und ich bete dich, dass du ganz besonders heute in uns wirkst, wenn wir nach Hause gehen, dass du uns befähigst, auszumisten, Dinge, die uns von dir wegziehen, dass dein Heiliger Geist uns führt und offenbart, was zwischen dir und mir steht, und dass wir eine Liebe erfahren und Freiheit erfahren und eine Freude an dir erfahren, die alles in den Schatten stellt, was wir in dieser Welt kennen, bekommen und was uns teuer und wichtig ist. Herr, verändere du uns, wenn wir nach Hause gehen, und zeig du uns deine Liebe, dass deine Liebe so viel kostbarer und wertvoller ist, dass unser Herz voll ist von deiner Liebe und der Liebe zu dir und der Freude an dir, dass nichts anderes einen Raum in unserem Herzen hat, weil wir wissen, dass wir auf dem festen Fundament von dir stehen. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Herr, verändere du uns. Danke, dass du da bist. Amen.